Hallo, willkommen zu einer neuen Heise-Show, der letzten Heise-Show im Jahr 2016. Wir haben gerade mal grob ausgerechnet und uns darauf geeinigt, dass es die 42. sein muss. Das ist so die grobe Zählung. Wir haben ja im Februar ungefähr angefangen. Genau, und heute wollen wir mal so ein bisschen Bilanz ziehen, mal so zurückgucken, was es dieses Jahr so gab, welche Entwicklung es gab, welche Ereignisse uns vor allem auf Heise Online und in der Heise-Show beschäftigt haben und ob denn das, also habe ich es überschrieben, alles nun so schlimm war, wie es jetzt im Internet gerade, vor allem in sozialen Medien immer so gemacht wird, oder eben nicht. Und dazu sind wir das Kernteam hier, also ich, Martin Holland aus dem Newsroom, mit mir Jürgen Kuri, Christina Beer und Volker Bricklab. Genau, und wir haben aber gesagt, wir fangen gar nicht erst gleich mit den harten Themen an, sondern eine Sache, die eher so aufgehört hat dieses Jahr und dann doch irgendwie doch ein bisschen plötzlich oder so. Also Also Nokia ist ganz zu Ende und die Smartphones allgemein dieses Jahr, haben wir uns gerade noch so überlegt, ist gar nicht mehr so ein Hype-Thema gewesen. Wir hatten da auch eine Sendung zu. Du bist da bei uns so der Experte im Newsroom. Smartphones sind jetzt so da, aber man guckt gar nicht mehr so nach, oder? Das ist.
Ja, ich glaube schon, wir haben so ein bisschen Peak-Smartphone dieses Jahr gehabt und diese Super-Handys, die natürlich alle immer noch auf den Markt bringen, die haben natürlich immer noch einen Nachrichtenwert, aber irgendwie habe ich das Gefühl, läuft sich das so ein bisschen tot. Und die Nokia-Geschichte, das war halt, glaube ich, ein bisschen Zufall, dass in diesem Jahr Microsoft dann Nokia endgültig abgewickelt hat, ihr Desaster da beendet haben. Was diese ganzen Smartphone-Geschichte angeht, denke ich, das sind jetzt wirklich Gebrauchsgegenstände. Die sind zwar immer noch teuer und die werden auch immer noch die teuren Smartphones verkaufen, aber so der große Hype ist da vorbei.
Aber sie versuchen ja irgendwie immer noch so Sachen da reinzubringen und deswegen kam ja dieses Debakel mit dem Note 7, zählen wir das als Smartphone schon?
Oder? Das, also, das ist ja als quasi, Smartphone zählen, ja.
Offensichtlich, vielleicht ist das ja quasi eine Konsequenz daraus, dass die Leute sagen, wir haben jetzt ein Gerät, das so funktioniert, wenn man, also ich habe das S5 jetzt seit 2 Jahren und das macht alles, was ich will. Und um jetzt die Leute dazu zu kriegen, was Neues zu kaufen, muss man mehr reinpacken und zumindest Samsung hat es einmal übertrieben.
Naja, sie haben mehr reinpacken, ja, aber sie haben ja gleichzeitig auch noch versucht, irgendwie so Apple dann auszustechen, mit deren Vorstellungen davor zu kommen. Und das hat natürlich schon gezeigt, dass die, was die Produktion oder was die Komponenten angeht, schon so an der Grenze sind, was machbar ist. Wenn man jetzt nicht irgendwie so völlig neue revolutionäre Akkutechnik irgendwie plötzlich aus dem Boden stampft, was ja nicht zu erwarten ist, dann ist das irgendwie mit den Lithium-Ionen-Akku so weit, dass du sagst, ja gut, mit einer bestimmten Größe des Displays beziehungsweise bei einer bestimmten Größe des Smartphones und einer bestimmten Dünne oder so, geht halt einfach nicht mehr. Und wenn du mehr versuchst, dann geht's schief.
Genau.
Und das heißt auf der anderen Seite auch natürlich auch, dass genau, ja, was willst du jetzt in so ein Smartphone noch reinpacken? Es hat eigentlich alles, was du haben möchtest. Okay. Mir fällt jetzt nicht. Klar, man könnte jetzt. Also, der nächste Schritt ist ja, dass du das Bedieninterface anders gestaltest, dass du es nicht mehr rausholen musst. Ne? Das ist aber noch weit weg.
Und Apple hat es mit einer Doppelkamera versucht.
Das gibt es ja bei anderen auch. Und so, ne? Das sind immer so. Aber die Feinheiten, ne? Brauche ich das jetzt wirklich mit der Doppelkamera? Also wie gut sind die Fotos?
Dieses Feature Race, glaube ich, das läuft sich tot. Ja. Weil, also ich meine, wie oft bist du bereit, dann nochmal irgendwie 700, 600 Euro für was auszugeben, nur was jetzt nochmal eine zweite Kamera hat? Da wird es natürlich immer Leute geben, die da immer das Neueste haben müssen. Aber ich glaube, dass jetzt, wenn wir mal aufs nächste Jahr gucken, dass es da im Mittelpreissegment, was da aus China kommt, da deutlich spannender wird. Und man kriegt da inzwischen für wirklich deutlich weniger Geld ganz tolle Sachen.
Also so sagen wir so, der Hype um die eigentlichen Smartphones, der ist vorbei. Das ist ein Convenience-Produkt inzwischen. Na gut, es kostet natürlich entsprechend, wenn du wirklich alles vom High-End haben willst, aber das hast du bei anderen Geräten ja auch. Ich meine, du kannst auch heute noch Fernseher für 5.000 Euro kaufen, kriegst aber auch welche für 400 Euro. Ne? So ist es bei Smartphones auch. Ich denke, was wir sehen werden, ist, dass die interessante Entwicklung sich da woanders hin verlagert, eben auf die Mensch-Maschine-Schnittstelle. Das fängt an, dass jetzt in diesem Jahr ja alle irgendwie so groß rumgetrödelt haben, wenn mit den Smartphones, mit ihren digitalen Assistenten, mit den KIs und so. Google hat die Präsentation von den Pixel-Smartphones eigentlich, da war die Hardware irgendwie so, ja, Hardware haben wir auch, aber unser Google Assistant, das ist das Ding dabei, was ja auch eine Form von Maschineninteraktion ist, um die Dinger anders bedienbar zu machen. Und das geht natürlich noch weiter. Smartwatches waren ja auch so ein Versuch, dass du mit dem Smartphone anders dass du das Smartphone anders bedienen kannst oder die Funktionen, die das Smartphone bietet, dir anders zur Verfügung gestellt werden. Das ist ziemlich in die Hose gegangen, beziehungsweise kann ich auch sagen, das Jahr 2016 läutete das Ende der Smartwatches ein, wenn man es überspitzt sagen will. Und da wird sicher noch anderes kommen. Sprache, also diese Sprachsteuerung und die Assistenten werden da sicher was sein.
Intelligente Systeme sowieso. Ja. Ich bin noch von diesen Assistenten bin ich noch ein bisschen enttäuscht. Also ich habe jetzt auch hier dieses Allo drauf. Das ist kein Pixel. Und der gibt mir dann schön meinen Wetterbericht jeden Tag. Das hat er gelernt auf Englisch. Dann hat er mir neulich gesagt, hallo, ich kann jetzt auch Deutsch. Können wir irgendwie auf Deutsch miteinander reden? Sag ich, klar, machen wir, reden wir auf Deutsch. Und dann versteht er aber nicht mehr, dass er mir irgendwie täglich diesen Wetterbericht bringen soll und schmeißt mir immer nur irgendwelche Google-Suchen aus. Also
genau, das wäre die Frage, ob das, also wir können ja auch mal die unsere Zuschauer fragen, dass sie sich auf, wir gucken auf YouTube und Twitter, immer so ein bisschen weniger Facebook, beteiligen können. Weil das wäre die Frage, wenn jetzt der Hype um Smartphones vorbei ist und wir in einer Branche arbeiten, die sehr Hype-anfällig ist. Vielleicht kann man so zusammenfassen, was da nächstes Jahr kommt. Und ich würde jetzt überlegen, dass auch, weil wir haben ja in der CT, ist jetzt gerade in der aktuellen ja doch ein ausführlicher Vergleich von den Assistenten. Und da wirkt es eben noch nicht so, als wären die vor dem Durchbruch, weil sie mit einmal alles können. Also das wirkt schon immer noch sehr...
Ja, aber gut, das ist natürlich so ein Entwicklungszyklus, den du bei vielen Sachen hast. Ne? Ich meine, Smartphones gab es ja auch schon, bevor das iPhone rauskam. Und die waren auch so noch eine Krücke. Und dann hat halt einer so die richtigen Ideen gehabt und dann ist es losgegangen. Und auf der anderen Seite wirst du dann bei der Softwareentwicklung für die Assistenten auch sehen, wie das weitergeht. Also das ist eine Frage der Zeit und der Ressourcen, die da reingesteckt werden. Und die sämtliche Hersteller, also was weiß ich, sämtliche Entwickler und Hersteller gehen halt jetzt da drauf, weil sie denken, das ist so der nächste Punkt, wo sie noch Anwender dann auch von anderen Sachen überzeugen können, wieder Geld auszugeben oder bestimmte Daten freizugeben oder sonst irgendwas oder sie darum. Ich meine, das geht ja dann bis ins Wohnzimmer, ne? Ich meine, mit Google Home und dem, wie heißt es, die Alexa von
Amazon. Oder Echo.
Der Echo von Amazon mit den Assistenten Alexa und Assistant eben, die versuchen das ja dann umzusetzen, eben nicht nur aufs Smartphone, sondern dass du diese Mensch-Maschine-Schnittstelle eben überall sozusagen gleich hast. Egal, wo du bist oder was du machst oder so, du redest immer mit einem digitalen Partner, um Sachen zu erreichen.
Genau, wir hatten die ja auch, also Amazon hatten wir, glaube ich, in der Heise-Show. Kann man ja mal spekulieren, ob wir nächstes Jahr, weil das war noch nicht sehr ergiebig. Wie ich mich daran erinnere, man konnte zwar so ein paar Antworten herauslocken, aber es waren doch nur die erwarteten. Vielleicht nächstes Jahr in der Heise-Show können wir mal statt einem Gast einen von den digitalen Assistenten einladen und ein bisschen mehr.
Kennt ihr dieses Video, wo so ein Echo und Google Home Ding irgendwie miteinander reden die ganze Zeit in der Loop, in der Internal Loop? Das ist sehr lustig.
Das ist eine spannende Heise-Show, das vielleicht erst 2018. 10, ja. Mal gucken, was da
kommt. Da sind ja auch noch ganz viele andere Industrien mit dran an dieser KI-Thema. Also da werden wir von den Autoherstellern eine Menge noch sehen mit autonomen Fahrsystemen und so. Also das ist schon ein spannendes Feld, das ist ja nicht mehr nur Smartphone.
Das war auch ein Thema 2016, die autonomen Autos. Vor allem, ich glaube, wir hatten es in der Heise schon nach dem Unfall mit dem Tesla. Das war ja so eine Frage, wann das zum ersten Mal passiert. Da ist ja jetzt nichts, also hier in Deutschland ja nichts passiert. Es gab den Unfall in den USA, wo jemand gestorben ist. Und da ist ja jetzt die Frage, wie das nun weitergeht. Werden wir die auf den Straßen noch öfter sehen? Also die Tesla sind ja doch eine sehr kleine Minderheit. Im Vergleich. Und vor allem hatten wir jetzt vor ein paar Wochen ja gab es diese Meldung, dass das Straßenzulassungsbehörde, die mal getestet hat. Und da klang es schon so im Nachhinein, dass es ein Wunder ist, dass noch nicht mehr passiert ist, so auf Baustellen und sowas. Also wahrscheinlich können wir da nächstes Jahr auch nochmal.
Wie sind die Zulassungszahlen da? Also in Deutschland, das waren irgendwie vierstellig, ne?
Genau, es sind nur ein paar tausend, aber also das, was Sie beschrieben haben, dass Sie halt zum Beispiel mit diesen Baustellenmarkierungen nicht klarkommen, wenn die irgendwie gelb statt weiß sind und so, da würde es ja eigentlich naheliegend, auch wenn es nur tausend sind, einer von denen wird ja da mal langfahren und das dann nächstes Jahr, also will man ja nicht hoffen, aber da noch was passiert, weil die Diskussion wird da bleiben. Also die Autos, das ist ja eine Sache, die wir auch auf Heise Online immer haben. Und immer mehr Tests, immer mehr Sachen. Heute haben wir gerade autonome Züge noch. Also
naja, das ist auch so eine Geschichte, wo du sehen musst, wie rasant die Entwicklung eigentlich gegangen ist. Ich meine, vor 2 Jahren haben wir darüber berichtet, Google greift die Autoindustrie an. Und die Autoindustrie hat gesagt, was wollen die von uns? Und jetzt irgendwie redet jeder davon und versucht, was zu machen. Oder die sind auch schon relativ weit, da hat die Autoindustrie ja in ihren Labors mehr schon im Petto gehabt, als viele gedacht haben, weil die Assistenzsysteme gehen ja sowieso in so eine Richtung. Und diese Prognosen, ja, das dauert noch Jahre oder so, glaube ich nicht. Ich glaube, wir werden 2017 natürlich die ersten Versuche in den Städten in Deutschland sehen, so wie sie es in den USA auch schon machen. Und 2018 werden die ersten, wenn nicht 2017 schon, die ersten tatsächlich automatischen Funktionen kommen, dass du zum Beispiel automatisch das Auto ins Parkhaus schickst oder sowas. Ne? Also in kontrollierten Umgebungen solche Automatismen versuchst. Wenn du genug Sensoren oder genug Platten vom Parkhaus hast, müsste das eigentlich heute schon gehen mit einem normalen Auto, dass du das einfach losschickst und sagst, hier.
Es gibt ja so ein Werbevideo von Tesla für das autonome Fahrzeug, was ja im Grunde jetzt der Nachfolger für den Autopiloten ist. Also da machen sie ja klare Unterschiede, was der Autopilot kann und was wirklich der autonome Tesla kann. Und dafür machen sie jetzt wirklich viel Werbung und Tesla prescht weiter nach vorne. Also die wollen das auf den Weg bringen.
Ja. Also ich würde sagen, das werden wir auch beobachten, aber ich habe ja auch, also ich habe hier meine große Liste und der Titel war ja auch, was nun so richtig schlimm war im abgelaufenen Jahr. Ich habe schon gesehen, da können wir auch drauf eingehen, dass im Forum das nicht aber, so gesehen wurde bei uns.
Aber warte mal, wegen den Smartphones, da haben wir noch eins vergessen. Ne? Das ist nicht nur das Ende des Smartphone-Hypes, sondern auch, jetzt kriege ich irgendwie ganz viele böse Mal, das Ende des Apple-Hypes, ne? 2016.
Ich auch. Ja. Gut, das hat auch ein Leser gleich angemerkt, der ist traurig, dass dieses Jahr irgendwie dieses Glanzbild von Apple zerstört wurde.
Das ist irgendwie inzwischen eine normale Firma, ne?
Ja. Du hast ja angesprochen mit dem iPhone mit zwei Kameras und so, die sind ja inzwischen da auch nur noch, die ziehen nur noch nach. Den Pace setzen da inzwischen andere und natürlich gibt es jedes Jahr ein neues iPhone oder alle zwei Jahre und aber irgendwie haben die so ein bisschen so diesen Nimbus verloren, des hyper-innovativen Unternehmens, das wirklich irgendwie auch vorprescht und Standards setzt.
Und sie haben,
oder sie übernehmen sich.
Ja, sie übernehmen sich. Sie haben Qualitätsprobleme gekriegt, die den Leuten massiv aufgefallen sind. Jedes neue Ding hat irgendwelche Macke oder irgendwelche Macken, die echt nerven können und wo sie nacharbeiten müssen. Und wo sie teilweise auch inzwischen sehr langsam reagieren. Ne? Wenn man sich die Akkuprobleme auf dem iPhone 6 anguckt, das hat lange gedauert und ist jetzt nicht irgendwie eine wirklich zufriedenstellende Ersatzlösung, die sie da machen.
Ja, und über das iPhone ohne die Klinkenbuchse haben wir uns vor Monaten ausgelassen und die Produkte, die Kopfhörer dafür kommen jetzt erst so langsam. Also eigentlich ist das ja eine Geschichte, die bei jedem anderen.
Man kann natürlich argumentieren, es ist irgendwie richtig, irgendwann muss mal einer anfangen, diese alten Legacy-Schnittstellen wegzumachen. Aber gerade zum Beispiel bei dem MacBook Pro, was ja dafür jetzt auch wahnsinnig in der Kritik gestanden hat, dass es wirklich nur noch eine Schnittstelle hat. Wenn du das Ding auf eine professionelle Zielgruppe hin ausrichtest, dann musst du deren Bedürfnisse bedienen. Ja. Und das macht das einfach nicht mehr. Also wir wären die Zielgruppe. Ich habe auch ein altes MacBook Air für unterwegs. Und da muss eine USB-Schnittstelle dran sein, weil wir kriegen unterwegs ständig Material auf USB-Sticks, Pressematerial, was wir dann irgendwie ins System bringen müssen. Und da habe ich halt einfach keine Lust, dann mit dem Dongle rumzulaufen und dann irgendwie noch 1000 Sachen dazwischen zu stöpseln.
Und was auch immer wieder extra kostet, ne? Ja. Das wird auch mal versilbert.
20 Euro.
Ja, aber das ist doch tatsächlich schon eine der Sachen, die schlimm war für eine ganze Menge von Lesern, vor allem sicher auch von Kollegen hier, also dass wir hatten ja, du hattest den Kommentar geschrieben, als da ging es ja auch um die MacBooks.
Genau.
Und um den
und das Surface von Microsoft, weil das fand ich zum Beispiel sehr überraschend, dass Microsoft es geschafft hat, nachdem sie sich dieses Nokia-Debakels entledigt haben, tatsächlich mal irgendwie was neu zu denken. Was und cool da ist, was. Ja. Jetzt muss man mal gucken, bis wir so ein Ding mal im Test haben, ob das wirklich taugt, aber.
Ja. Genau, ja, und ansonsten an den schlimmen Sachen habe ich es ja aufgezählt, auch in dem Artikel. Also wir haben Security hatten wir irgendwie, also das ist ja immer schon so jemand, der mit Fabi, den wir im Uplink sehr oft haben, aber in der Heise Show hatten wir auch oft Security-Themen. Also wir hatten die Verschlüsselungstrojaner Anfang des Jahres, die so für viel Aufsehen und sicher auch Angst gesorgt haben und jetzt wieder, jetzt gibt es sie wieder, jetzt es kam dann immer wieder, es war so eine große Geschichte, dazwischen kamen irgendwie andere Sachen rein. Dann hatten wir diese DDoS-Angriffe, die irgendwie von historischem Ausmaß waren und das Internet der Dinge den Leuten ins Gedächtnis gerufen hat, die da vorher nicht so drüber nachgedacht haben und jetzt mit einmal in einem ganz anderen Licht. Und das waren so die Sachen, die ich jetzt auch in Erinnerung hatte. Also ich habe, das kann ich auch den Zuschauern erklären, wir haben mal geguckt, was wir so in der Heise Show hatten dieses Jahr. Und die meisten Sachen würde ich eher als negativ einordnen. Also das, was ich jetzt aufgezählt habe, solche Sachen. Und das ist ja irgendwie, die Frage ist jetzt, ist es nur so ein Gefühl, war das dieses Jahr mehr als vorher? Ich meine, heiße Security gibt es auch schon länger.
Ja, es ist, also im Forum auf Heise Online haben ein paar geschrieben oder so, ja, es ist Jammern auf hohem Niveau. Das stimmt natürlich irgendwo. Ja. Ne? Also, weil es sind zwar viele Leute gestorben, aber nicht deswegen, weil Leute irgendwelche Infrastrukturen angegriffen haben oder so, sondern der Terrorismus ist noch ganz normal analog. Und die Angriffe, die es gab, waren natürlich kritisch und waren gefährlich, aber es ist nicht wirklich so, wie manche schon prophezeit haben, irgendwie als mir eine Tegel an die Wand gemalt haben, dass da irgendwie schon Leute sterben durch Angriffe auf digitale Infrastrukturen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber, dass man 2016 gesehen hat, was für ein Sicherheitsalbtraum auf uns zukommt mit Internet der Dinge und Industrie 4.0 und so weiter. Und das wird uns 2017, das kann echt kritisch werden. Ich meine, das ist nicht von der Hand zu weisen, dass wenn wer auch immer, sei es normale Cyberkriminelle, die Geld verdienen wollen oder irgendwelche Terroristen, die vom Analogen aufs digitale Feld überwechseln, Infrastrukturen angreifen, dass es dann tatsächlich Tote dadurch gibt oder so, wenn Kraftwerke angegriffen werden oder sonst irgendwas. Und man hat es ja bei dem Angriff auf ThyssenKrupp gesehen zum Beispiel, dass das, was Industrie 4.0 ist, was ja noch mal was anderes ist als das normale Internet der Dinge beim normalen Menschen oder so, selbst Industrie 4.0 ist nicht so abgesichert, wie man sich das eigentlich wünschen würde. Wenn es dann um Heimvernetzung geht, um dieses Internet der Dinge, das eben vom Auto über den Arbeitsplatz bis zu deinem Heim alles zusammenbringt, wenn man da guckt, was da für Fehler gemacht werden oder was da für Lücken sind, dann kann einem schon Angst und Bange werden.
Ja. Ein großes Thema ist aber auch Ausbau des Überwachungsstaates. Also das wurde ja auch schon im Chat angemerkt, dass das ein großes Thema war.
Genau, ja. Also ich würde noch bei den Security-Sachen bleiben, weil ich hatte auch, als ich es geschrieben habe, danach so das Gefühl, vielleicht ist es ja wirklich im Nachhinein so, dass 2016 nicht das schlimmste Jahr ist, sondern dass diese Sachen bewusst geworden sind. Also wir haben ja auch Überlegungen, ich glaube, wir hatten einen Kommentar auf Heise Online, wie man dieses Internet der Dinge nun sichert, aber du hast ja gesagt, das ist nur ein Bereich, das kann nur gegen so allgemeines Hacks helfen, aber das, was Staaten zum Beispiel machen, da wurde auch diskutiert dieses Jahr mit dem Wahleinfluss und so.
Also es sind ja immer so zwei Seiten, ne? Also auch das, was du angesprochen hast mit der Überwachung, ne? Hat hier einer auf Facebook, sagt es gerade einer, sind ja auch ganz viele Chancen drin. Genau, das ist ja das Ding. Internet der Dinge, Industrie 4.0 oder diese Komplettvernetzung und die Daten, die da anfallen und die ich weitergebe, die machen mir ja eigentlich das Leben leichter. Ich mache das ja in vielen Bereichen sehr gerne, weil das extrem praktisch ist, extrem gut funktioniert inzwischen. Und die Aussichten, wenn du das noch weiterentwickelst oder so, dann denkst du, ja, das ist super Leben, das du damit haben kannst. Aber es ist halt wirklich ein Sicherheitsalbtraum und was Christina angesprochen hat, kann von staatlicher und auch von wirtschaftlicher Seite aus natürlich für verstärkte Überwachung genutzt werden. Wobei man sich dann immer fragt, was ist schlimmer, ne? Staatliche oder Wirtschaftsüberwachung? Die Wirtschaftsunternehmen haben erstmal ein Ziel, Geld zu verdienen und nicht irgendwie unbedingt nicht zum...
Ich meine, wenn du danach fragst, wie schlimm alles ist, dann müssen wir vielleicht auch mal unsere eigene Filterblase hinterfragen. Das ist mir noch bei dem Thema aufgefallen, weil das auch eigentlich ein Thema des Jahres ist. Ja. Fake News und Filterblasen und woher beziehen wir unsere Informationen, welchen Netzwerken sind wir unterwegs, was strömt auf uns ein, ne? Oder was lassen wir, was ist unsere persönliche Angst, die wir dann auch übertragen auf bestimmte Fragestellungen.
Ja, natürlich. Ich meine, wir schreiben ja diese Meldung immer und deswegen wirkt das alles.
Ja, aber ich höre halt von vielen, die sagen, na, im persönlichen Bereich war 2016 nicht schlecht, aber wenn man halt Netzpolitik anschaut oder Weltpolitik, dann sagen
oder andere, die heiße Show.
Oder die heiße Show. Dann kommt man ins Grübeln, was das so auf lange Sicht bringen wird, also die Entscheidungen, die dieses Jahr getroffen wurden, allein schon im politischen Bereich oder welche Gerichtsentscheidungen auch gefasst wurden.
Ja, das hat ja viele Aspekte, ne? Diese gefühlte Wahrnehmung, die dann irgendwie plötzlich zur Politik wird oder wo manche Politiker inzwischen schon sagen, dass die gefühlte Wahrnehmung genauso eine Realität ist wie die eigentliche Realität, was ja aber eigentlich Quatsch ist. Aber was sich dann auch in so Sachen umsetzt oder so, dass Leute sagen, ja, mir geht es eigentlich wirtschaftlich gut, aber die ganzen Flüchtlinge, das ist ja scheiße, weil die nehmen uns alles weg. Was irgendwie an sich erstmal ein Widerspruch ist, wenn du das so sagst, ne? Aber was natürlich als gefühlte Wahrnehmung dann irgendwie sagt, 2016 war scheiße. Ne? Ja. Und was, ich meine, wenn man sich anguckt, das fing an, Ich meine, David Bowie ist gestorben, deswegen fand ich 2016 scheiße. Ja. Ne? Ich fand aber auch scheiße, dass wegen dem Brexit und Donald Trump, dass der Brexit beschlossen wurde und dass Donald Trump gewählt wurde. Das sind so Sachen, die hinterlassen schon etwas andere Spuren, als dass es...
Demokratie kann schmerzhaft sein, sehr schmerzhaft, wenn man irgendwie auf der anderen Seite steht.
Aber. Genau, und vor allem sind das zwei Sachen, wo man sagen muss, da haben wir die Entscheidung auch diskutiert und so als negativ, aber so richtig, was daraus wird, wissen wir noch nicht. Nee. Also das ist wirklich nur, wie du sagst, eine Grundlage, die gelegt wurde dieses Jahr. Und ich würde das bei diesen Angriffen des Internets der Dinge auch sagen, dass das so, also jetzt wissen Leute, was geht. Und wenn sie sich Ziele gezielter aussuchen und so, wird da viel mehr.
Um nochmal aufs Internet der Dinge zurückzukommen, ich glaube, was da die Schwierigkeit ist, dass man da vor den Sicherheitskonzepten, die wir so bisher aus der Verbraucher-IT kennen, nämlich die Geräte abzusichern, dass das einfach nicht mehr ausreichen wird. Weil da werden irgendwie Millionen von Mini-Geräten aus China, irgendwelche Kameras kommen, die alle irgendwie im Netz hängen. Kleine Chips, die im Netz hängen und die herstellen. Das wird alles billig produziert, die machen sich überhaupt keine Gedanken über Sicherheitskonzepte. Das heißt, wir müssen die Infrastrukturen, an die andocken, andicken. Wir müssen in der Netzebene müssen Sicherheitsmechanismen eingezogen werden. Das sind alles Dinge, die jetzt erst kommen.
Genau,
und die Sicherheitsexperten, mit denen man redet, die sagen, ja, der Mensch ist ein träges Tier, da muss erst der große Bang kommen und dann wird sich was bewegen.
Genau, also das oder staatliche Regulation, also dass vorgeschrieben wird, es müssen Updates
aber das wird alles erst passieren, werden. So wie also wir es kennen. Wir
haben auch schon das erst, wenn was anvertrauen wollen.
Ja, genau, aber all diese Sachen, auch die Diskussion werden erst kommen, wie du sagst, wenn was passiert ist. Also wir haben dieses Jahr auch die Sachen schon, wo wir über Gerichte haben wir diskutiert, weil wir ja die verschiedenen Urteile hatten und auch politische Entscheidungen, wo wir gesagt haben, dass es, wir können ja gucken, also ich meine, die Vorratsdatenspeicherung, ich bin mir gerade nicht sicher, ob das Ende letzten Jahres oder Anfang dieses Jahres war, ist wiedergekommen. Störerhaftung ist irgendwie behoben und dann wieder doch nicht. Wir haben Gerichtsurteile, dieses Link-Urteil ist sehr aktuell. Also das sind alles Sachen, die wir eigentlich, wo wir vielleicht vor 3 Jahren gedacht hätten, das ist irgendwann mal also geklärt. Und das ist jetzt ist es auf eine Art geklärt, die wir sagen, das ist hoffentlich noch nicht
das Ende. Ja, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen Filterbubble-Problem, dass wir irgendwie schon dachten, das ist jetzt vom Tisch.
Ja.
Aber diese ganze Digitalisierung, die ist jetzt sozusagen in der breiten Masse angekommen und jetzt reagiert die Politik da drauf und naja, das sind halt auch Noobs. Das sind dann, man merkt irgendwie diesen ganzen Regelungsversuchen an, dass die Leute da versuchen, irgendwie mit ihren bisherigen Mitteln diesem neuen Medium Herr zu werden. Und da passieren dann schlimme Fehler. Also.
Ja, und da kann man überlegen, wann wird das Internet der Dinge dann reguliert mit der Geschwindigkeit? Also ob man das jetzt für 2017 schon vorhersagen sollte, ist wahrscheinlich ein bisschen sehr optimistisch.
Also ein Zuschauer schreibt jetzt auch, er heißt Fehler. 2016 war Industrie 4.0 ja ein großes Thema. Schade dabei ist nur, dass sich die Entscheider oft nur aus der Industrie und nicht etwa von Bürgerrechtlern beraten lassen.
Das wäre ja auch so ein Aspekt. Ja. Einfach dann, erst wenn diese Diskussion so allgemein geführt wird, wie...
ich finde nicht, dass die Bürgerrechtler und also so zivilgesellschaftliche Interessen in dieser ganzen Debatte irgendwie zu kurz kommen. Also da gibt es ja wirklich Stimmen, die laut sind und denen verschaffen wir ja auch auf Heise Online immer Gehör. Also
aber jetzt gerade diese Link-Entscheidung, die ist doch etwas komisch, oder?
Das ist natürlich Justiz.
Ja.
Ne?
Ja.
Aber selbst die scheint sich ja nicht beraten zu lassen.
Da kann man nur hoffen, dass da jetzt eine jüngere Richtergeneration nachwächst, die vielleicht etwas natürlicher mit diesem Medium umgeht. Und solche.
Wobei die Frage natürlich ist, ob sie anders entscheiden können angesichts der Gesetzeslage. Das ist dann auch wieder eine Geschichte. In Europa ist es bis auf Großbritannien nicht üblich, dass man Richterrecht hat, sondern dass man ein Gesetzesrecht hat, die Richter dann interpretieren. Und dass es nicht erst dadurch geschaffen wird, dass Urteile ergehen, obwohl natürlich das in der Interpretation der Gesetze auch immer wieder einfließt. Das heißt, du kannst auch sagen oder so, ja gut, da ist die Gesetzeslage einfach mangelhaft, wenn das so ist.
Genau. Aber ich verstehe das nicht, warum wir jetzt dieses Link-Urteil 2016 noch gehabt haben. Ja, das ist mir also wirklich ein völliges Rätsel. Irgendwie diese ganze Debatte mit, was ist urheberrechtlich relevant, das haben die Amis irgendwie schon vor 10 Jahren abgefrühstückt. Die haben da irgendwie inzwischen Recht etabliert. Und das ist eine sinnvolle, diese Formel irgendwie zu sagen, es muss darum gehen, irgendetwas aktiv zu verbreiten. Das ist irgendwie vielleicht ein sinnvoller Ansatz. Aber jetzt zu sagen, irgendwie, man muss dafür sorgen, dass da, wo man hinlinkt,
Wobei das finde ich jetzt gar nicht, also das finde ich jetzt, um nochmal so auf dieses Überthema, was war scheiße an 2016, zurückzugehen, das finde ich jetzt gar nicht so den Punkt, weil das ist irgendwie so diese normale Netzpolitikarbeit, die ich irgendwie so das Gefühl habe, das ist immer Sisyphus-Arbeit. Wie lange reden und diskutieren wir jetzt über die Vorratsdatenspeicherung? Um Himmels Willen, das ist ein Thema von, ich weiß nicht, glaube 20 Jahre, 15 Jahre mindestens oder so. Und es war, dann war es weg, dann war es wieder da, dann hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, geht nicht, außer. Ne? Und dann kam wieder ein Gesetzentwurf, der war völlig absurd und so. Und das ist jetzt bis zum EuGH und das wird uns sicher noch ein Jahr beschäftigen, bis dann auch die deutsche Regelung beim EuGH landet, was abzusehen ist, dass das notwendig ist. Aber das ist normale Netzpolitik. Das ist, Netzpolitik ist echt Sisyphus-Arbeit.
Genau, aber ich wollte dazu sagen, weil das auch so ein Bogen ist für die Sendung. Eine unserer ersten Sendungen, da heißt es schon ganz am Anfang des Jahres, war zu den Piraten. Da haben wir damals schon gesagt, wer erinnert sich noch? Und auch, was wir jetzt alles aufgezählt haben, ist alles, also da sind fast alles Themen der Piraten dabei. Und trotzdem ist das, was wir damals diskutiert haben, werden sie wiederkommen, ist nicht eingetreten. Also ich habe vorhin nachgeguckt, sie sind aus dem einzigen Landtag, wo sie zur Wahl standen, wo sie drinnen waren, oder Senat in Berlin, sind sie rausgeflogen. Sie sind noch in 3 Landesparlamenten, aber auch nur in Anführungsstrichen, weil da noch keine Wahlen waren. Das heißt, die angetreten sind mit dem Ziel, das zu beheben, sind weg, obwohl die Probleme wieder da sind oder da geblieben sind.
Sowas wie die Piratenpartei in ihrem ursprünglichen Entwurf hätten wir dringend nötig. Ja. Also wirklich eine politische Kraft, die sagt, wir sind die Internetversteher und wir wollen dafür sorgen, dass die Politik da jetzt nicht die ganz groben Fehler macht. Ne?
Naja, aber ich meine, das sind ja nicht nur die Piraten selber dran schuld. Also die haben sich schlecht verkauft, die hatten auch für viele gesellschaftliche Fragen einfach keine Antworten parat. Und sie wurden aber auch nicht gewählt.
Natürlich. Das ist
ja auch immer der Wähler, der sich für was entscheidet. Ja. Und die Piraten haben da.
Wurden sie ja schon gewählt. Ne? Ja.
Genau, da wurden
sie
schon gewählt.
Und dann haben sie angefangen, und ich glaube, was der Todesstoß für die Piraten war, dass sie angefangen haben mit diesen ganzen Identity-Politics und sich nicht darauf beschränkt haben zu sagen, wir sind die Partei für die digitalen Fragen. Ja. Wir wollen die digitale Zukunft gestalten. Das war ein Ansatz, mit dem sie in die Parlamente gekommen sind. Und dann haben sie angefangen, jetzt machen wir aber irgendwie den ganz großen Wurf und wollen uns mit ganzen anderen Themen befassen. Und
wobei ich glaube, die Piraten haben auch das Problem, dass was so dass sie vielleicht dann auch zu sehr in der Nerdkultur drin waren, wo halt jeder recht hat.
Vielleicht hatten sie auch ein bisschen ein Personalproblem.
Wo halt jeder recht hat und auch damit auch nicht in der Lage ist, Kompromisse zu machen und so, weil es ist halt alles 1 und 0 und das stimmt halt in der
Politik. Man muss aber auch eben diese Politik auf dieser Ebene überhaupt erst erlernen. Die wollten natürlich alles umstellen, aber wenn du in so einem Landtag bist, das hat alles, musst auf eine bestimmte Art und Weise vorgehen, du musst deine Anträge auf eine bestimmte Weise einbringen. Da kannst du nicht einfach disruptiv sein. Du musst dich erstmal wirklich dem System ergeben und dann aus diesem System heraus es verändern.
Ja, was heißt,
und ich glaube, an der Höhe, da sind sie, glaube ich, schon gescheitert und sie hatten auch nicht.
Die Grünen auch angefangen.
Ja, und ich glaube, sie hatten aber auch nicht viel Zeit, um sich da richtig einzuarbeiten. Also sie haben viel zu schnell das Vertrauen verloren, eben durch so bestimmte Aktionen.
Ich möchte dir da widersprechen, weil es gab ja Beispiele, wo es funktioniert hat. Der Delius als Vorsitzender des Flughafenausschusses in Berlin, der hat wunderbare Arbeit geleistet, war überall akzeptiert, war anerkannt, eben als der Typ, der diese Untersuchung auch vorangetrieben hat. Und der hat sich da sehr wohl reingearbeitet in das, wie das funktioniert und wie man so einen Ausschuss leitet.
Es gab auch viele, wo sich die Fraktionen schon intern zerschlagen haben. Ne? Dann ging der eine mal zur Linken oder zu den Grünen oder zur SPD oder ist ganz ausgetreten und war parteilos.
Ich meine, nur Delius.
Sie haben diese schwierigen Phasen nicht überstanden. Ja. Und das ist natürlich erst eine Persönlichkeit, die das gut gemacht hat und der vielleicht auch konsensfähig ist. Aber man muss eben auch in der Demokratie konsensfähig sein. Und viele hatten ja diese Einstellung, wir wollen unser Ziel zu 100% erreichen und alles darunter geht für uns nicht. Daran scheitern viele.
Das war ein Thema, was wir am Anfang des Jahres hatten, was sich nicht geändert hat. Und wahrscheinlich brauchen wir jetzt kein großer Hellseher zu sein, um zu sehen, dass, also die Themen werden da bleiben, aber die Partei, die sich derer angenommen hat, wird es wahrscheinlich so im nächsten Jahr im Europaparlament wegen diesen anderen Wahlregeln wird es wahrscheinlich noch bleiben, weil da ist auch, glaube ich, keine Wahl.
Diese Störerhaftungsgeschichte, das haben ja auch Piraten maßgeblich
vorangetrieben
und so. Also die haben schon so ein paar Leuchtpunkte gesetzt, finde ich.
Genau, es gibt ja auch. Patrick Breyer in Schleswig-Holstein ist auch so ein Beispiel, der dann natürlich da sehr gut gearbeitet hat. Aber das haben die Piraten insgesamt halt nicht hingekriegt, dann Leute in die Parlamente zu schicken, die dazu auch in der Lage sind.
Und deswegen wird, nächstes Jahr müssten dann die 3 Landtagswahlen sein, wo sie eben noch drin sind. Das heißt, das Und die Bundestagswahl ist auch, aber da ist, glaube ich, sind sie auch nur unter ferner Liefen. Genau, und eine Sache, die wir auch als Thema hatten, das hatten wir vorhin mit der Überwachung schon in der Einrichtung, aber das auch so eine Konsequenz ist, auch wenn wir, wenn ich jetzt auch so überlege, ob 2016 nun so richtig schlimm war, dass wir ja eigentlich die letzten Jahre auch Jahre hatten, wo wir mit diesem NSA-Skandal gedacht haben, so schlimmer geht nicht mehr. So, also so Richtung 1984 und so war ja auch viel die Berichterstattung. Und dieses Jahr ist jetzt nun das, wo viele der Sachen, die kritisiert wurden vor 2 Jahren, als sie an die Öffentlichkeit kamen, ne, dass jeder überwacht wird, dass Unternehmen angegriffen werden, Pakete abgefangen und alles. Und viele dieser Sachen und auch diese Netzknoten abgehört, jetzt legal sind. Und zwar nicht in den Ländern, wo man da immer so gern drüber schreibt und auch drüber liest und denkt, so ein wohliger Schauer in diesen Ländern, Glück, dass ich da nicht lebe, sondern Großbritannien hat ein Überwachungsgesetz, das jetzt schon mal den ersten Schlag bekommen hat in Europa. Noch können sie diese Schläge kriegen. Frankreich hat sehr krasse Überwachungsgesetze. Deutschland hat die BND-Reform gemacht. Mhm. Und irgendwie ist das jetzt alles, was so kritisiert wurde nach diesen 2 Jahren Wartezeit, ist jetzt legal.
Mhm. Vielleicht muss man da aber auch mal überlegen, ob man da nicht besser eine Strategie wechselt demnächst. Ja. Und nicht immer nur auf Fundamentalopposition sagt, irgendwie kein Fußbreit den Geheimdiensten. Weil dieses Sicherheitsargument, was immer kommt, ist angesichts der Weltlage und der zunehmenden terroristischen Bedrohung ja nun nicht wirklich völlig irreal. Mhm. Also dieses Sicherheitsbedürfnis der Staaten ist da.
Ja.
Und dann ist völlig klar, dass die auch diese Mittel, die die digitale Sphäre ihnen zur Verfügung stellt, nutzen möchten. Und vielleicht wäre da ein guter Weg, eher sozusagen einen Kompromiss zu finden und zu sagen, okay, wir müssen bestimmte Bedürfnisse auch unserer Geheimdienste akzeptieren, um nicht sozusagen das komplett denen zu überlassen.
Genau, die Schwierigkeit, und ist auch dieses Jahr deutlich geworden, ist halt diese, dass diese Debatte darüber auch so schwer ist, klar, wie du sagst, durch die Fundamentalkritik, aber eben auch durch vollständiges Abblocken und diese Geheimhaltungsvorschriften und dieses immer gleich alles sind Hacker und alles ist ganz schlimm und dann muss direkt eine Untersuchung gemacht werden und so, wenn irgendwas darüber mal öffentlich gemacht wird, über die Art und Weise, wie darüber hinter den verschlossenen Türen diskutiert wird, weil die Tatsache, dass wir darüber diskutieren, ist ja die Stärke, ob am Ende dann Konsens gesagt wird oder am größtmöglichen Konsens, wir brauchen den Teil der Überwachung, wie auch immer, ist ja viel leichter zu akzeptieren, wäre viel leichter zu akzeptieren, wenn man das Gefühl hat, dass vorher jeder gehört wurde. Ja. Und wir auch mal zum Beispiel Statistiken haben, was das bringt. Also ich meine, die Geschichte, die nun gerade die Woche ist, zeigt ja eben auch, dass man noch so viel Überwachung haben kann. Und
ja, wenn man sie dann, aus den Augen verliert, genau, ist natürlich.
Aber da hat sich auch gezeigt, dass sie schlecht vernetzt sind. Also dass die Polizeibehörden schlecht vernetzt sind über die Ländergrenzen hinaus oder überhaupt.
Ich finde zum Beispiel, das ist ein legitimes Bedürfnis von Sicherheitsbehörden in einem vereinigten Europa, dass sich die europäischen Polizeien irgendwie auch auf einer Plattform digital bewegen. Und dann immer zu sagen, nein, das dürfen die nicht, das halte ich echt für einen Schuss ins Knie.
Ja, und das wäre so eine Debatte.
Ist ja auch absurd, wenn man die ganze Zeit von Binnenmarkt redet und irgendwie auf offenen Grenzen oder sonst was, dann irgendwie fällt man dann da wieder in die Kleinstaaterei zurück.
Bei uns haben ja auch die Länderpolizeien, haben wir irgendwie keine gemeinsame Plattform. Also das ist ja, wird ja dann auch.
Das wäre die Frage, ob
zwei. Debatte fand ich ein gutes Stichwort. Also das ist zum Beispiel eine Sache, die ich mir für 2017 wünschen würde, wäre von allen Seiten eine weniger hysterisch geführte Debatte.
Gut, das gilt aber tatsächlich nicht nur für das Thema, das gehört
natürlich alles. Jetzt sind wir natürlich beim Thema, wo ich sagen, deswegen ist das Jahr 2016 absolut grauenhaft gewesen, wegen dieser ganzen Hysterie, die ausgebrochen ist. Das ist das Thema natürlich Hate Speech, das ist das Thema Fake News, das ist das Thema, wie hier Debatten geführt werden, wo inzwischen irgendwie so für mein Gefühl elementare Grundregeln der Demokratie in Frage gestellt werden, bloß weil irgendwie so auf Facebook irgendwelcher Unsinn gepostet
wird. Regierungsinstitutionen.
Von Regierungsinstitutionen,
genau, ja.
Wenn der Faschismus wiederkommt, wird er nicht sagen, ich bin der Faschismus, sondern er wird sagen, ich bin der Antifaschismus.
Genau.
Das ist das, woran ich mich immer erinnere fühle, wenn ich dann die Vorstöße von unserem Justizminister sehe.
Ja, also das Thema ist, das war das Aktuelle, wir haben vorhin geredet, aktuell sind die Fake News das große Thema. Hate Speech war Anfang des Jahres, also der Hass auf Facebook, und das hat sich so gewechselt, die Themen bleiben da. Und
wobei, wenn man das so formuliert, denkt man ja schon immer so, ja gut, das sind, da, damit ist ja irgendwas verbunden. Also wenn du sagst Fake News, dann hast du irgendeinen Begriff davon, was das sein soll. Fragt einer auf Facebook zu Recht, ja, gibt es überhaupt eine Definition von Fake News? Das ist ja irgendwie so schon der Krux an der Debatte, dass jeder von was anderem redet, wenn er Fake News meint. Der eine meint, was ihm politisch nicht genehm ist, der andere sagt offensichtliche Lügen oder falsche Tatsachen.
Propaganda
und so weiter und so fort. Und es läuft darauf raus, dass plötzlich die Meinungsfreiheit infrage gestellt wird oder dass die dass irgendwie jemand wie Heiko Maas Vorschläge macht, die mich an ein Wahrheitsministerium erinnern. Nach dem Motto, wir beurteilen jetzt, was richtig und was falsch ist.
Er hat das Wort Wahrheitskommission benutzt.
Ja, ja. Gesagt, okay, ja, dann ist doch, genau, und das ist ein Thema, das wird uns begleiten, weil es ist ja jetzt wieder hochgekocht. Also Anfang des Jahres war es im Zuge der Flüchtlingspolitik, war es diese Hate Speech, also die Sache des Hasses oder der sehr krassen Kommentare auf Facebook und Twitter und so. Und jetzt war es ja die US-Wahl, die Fake News ans Tageslicht gebracht hat, die Diskussion. Und wir haben ja nächstes Jahr die Bundestagswahl und das ist jetzt so eine Sache, die allgemein diskutiert wird.
Na, bei der US-Wahl habe ich jetzt aber auch
ich kann es gar nicht zeitlich so trennen. Ja. Also ich würde sagen, das steigert sich gerade immer nur mehr und es bedingt sich gegenseitig. Und
Shitstorm is coming.
Ich würde sagen, in der Mitte des Jahres haben uns die Verschlüsselungstrojaner mehr beschäftigt. Das ist so ein bisschen, also ich hätte zumindest das Gefühl, oder dann zwischendurch war eine politische Diskussion um Hate Speech auch da.
Crypto Wars 3.0, das hat uns sehr beschäftigt Anfang des Jahres.
Genau, das war auch noch ein Thema, habe ich auch noch aufgeschrieben. Wobei das ist ja tatsächlich was, wo wir prognostiziert haben, aber das ist so nicht. Ja, doch, es gibt immer mal wieder die Frage.
Da gibt es auch verschiedene Linien. Ja. Ne? Also das in den USA im Grunde haben sie ja dann, weil ich glaube, das FBI tatsächlich dann so ein iPhone geknackt, einfach für, haben bestimmte Firmen angeheuert und denen eine bestimmte Summe bezahlt, damit die dann die iPhones knacken. Für Europa hat ja de Maizière gesagt, zusammen mit dem französischen Innenminister, naja, wir wollen im Grunde etwas schaffen, wo Verschlüsselung nicht geschwächt wird, aber wir wollen sowas wie Behörden aufbauen, die Verschlüsselung im Hintergrund knacken können. Also wir wollen Verschlüsselung,
was das Gleiche ist.
Ne? Also im Grunde ist es das Gleiche.
Genau, und der Hintergrund ist, und das habe ich auch als Tendenz, dass jetzt Verschlüsselung, also weil wir vorhin gesagt haben, die politische Reaktion auf den NSA-Skandal, der jetzt 3,5 Jahre alt ist, war jetzt Überwachung legalisieren, auch ohne die Debatten oder zumindest mit sehr eingeschränkten Debatten. Aber dass jetzt diese technische Gegenwehr, die auch Snowden anfangs gefordert hat, dass die jetzt so fruchtet oder beziehungsweise passiert, dass jetzt, also wird jetzt geguckt, welche Nachrichtenseiten verschlüsseln. Wir haben das vor, glaube ich, einem Monat eingeführt. WhatsApp hätte man vielleicht selbst noch vor einem Jahr war es schon absehbar, dass der größte Messenger der Welt, der Facebook gehört, komplett Ende zu Ende verschlüsselt, ist ja tatsächlich eine Entwicklung, die es ohne Snowden nicht gegeben hätte.
Ja, aber nochmal, also es gibt ja eben aber immer noch diesen Unterschied in den USA, dass die sagen, naja, wir könnten immer noch gesetzlich dafür sorgen, dass Hintertüren eingebaut werden, dass ihr uns Hintertüren bereitstellen müsst.
Genau, aber die Debatte hat aufgehört im Laufe des Jahres.
Aber sie könnte 2017 natürlich wieder aufflammen.
Aber das ist dieses Trump-große Fragezeichen, was alles kommen könnte nächstes Jahr. Genau, würde ich da reinordnen, dass wir hatten ja die Trump-Sendung hier und es ist so ein, auch jetzt ein paar Wochen später, immer noch sehr im Nebel stochern und irgendwie nicht so wissen, was passiert, wie schlimm es wird.
Du wolltest vorhin noch was sagen und ich habe dich unterbrochen.
Nee, ich glaube,
hat sich erledigt.
Okay. Genau, ich habe ja noch, also ich habe ja hier so die negativen Sachen, auch ein Thema von dir ist der Breitbandausbau, ist jetzt nicht ganz so auf gleicher Stufe, aber ist ja irgendwie auch, hat auch nicht so
nicht geklappt. So ein heißes Thema,
ist
ne?
Ist nicht ganz so schlimm, aber ja eher so ein Thema, wo man dann vor allem nach so einem Jahr vielleicht gerne mal diskutieren würde, weil es klappt nicht so.
Wir kommen halt nicht voran, ne? Wir sind irgendwie immer noch im unteren Drittel, was so Glasfaseranschlüsse angeht und ja, es ist traurig, weil eigentlich ist das eine Infrastruktur, die zukunftsfähig ist und gebraucht wird. Und
die Ziele, die beschlossen sind, gelten ja mal für 2018, glaube ich. Das heißt, das wäre im nächsten Jahr, müsste man wirklich was sehen. Ja.
Also da entsteht gerade so ein bisschen die Bewegung weg von diesem Breitband, von diesen Zielen zu sagen, wir brauchen eine Datenrate von 50 Mbit bis 2000xx. Weil ich glaube, das bringt einen nicht weiter, sondern dass man wirklich formuliert, wir müssen sozusagen eine Infrastruktur schaffen, die den Anforderungen der Zukunft, die gigabitfähige Infrastruktur. Das ist sozusagen das neue Schlagwort, was auch aus der Industrie da in die Debatte eingebracht wird. Und Das heißt, nach unseren heutigen technischen Möglichkeiten heißt das Glasfaser.
Ja, aber heißt das, wenn man jetzt von diesen Zielen, die sich ja dann auch so leicht überprüfen lassen, dass man von den Zielen abgeht, weil man sie nicht schafft? Oder will man sie...
50 Mbit bis zum nächsten Jahr, das werden die fast schaffen. Also ich meine, kriegst du ja mit VDSL fast... Ja. Es wird natürlich ländliche Regionen geben, wo das nicht klappt, aber da.
Wo sie es auch verweigern, habe ich jetzt mitgekriegt, weil die drei Häuser auf der falschen Straßenseite stehen das dann aber zu aufwendig wäre.
Genau, also das heißt, wenn das Ziel jetzt so offener gestaltet wird, ist die Hoffnung, dass man dann, also weil das war auch so ein Gedanke, den ich auch haben kann, wenn man sagt, 2018 wollen wir 50 Mbit haben, sie fragen ja, okay, was setzen wir uns 2019 für ein Ziel oder sagen wir, dann haben wir es erreicht? Weil genau, die Frage ist, dass es dann schon
weiter. Also das nächste Ziel ist jetzt so bis 2025 gigabitfähige Infrastruktur. Heißt, ja, überall Glasfaser. Und alle sagen natürlich, funktioniert nicht, geht nicht, viel zu teuer und so. Und natürlich wird man da irgendwo, muss der Staat Geld zur Verfügung stellen, um bestimmte Dinge anzubieten. Aber das ist auch Teil der Daseinsvorsorge. Lustigerweise ist es im Moment so, dass du auf dem platten Land bessere Chancen hast, einen Glasfaseranschluss zu bekommen als in der Stadt, weil die da noch relativ unkompliziert bauen können, auch mit neuen Verfahren, die nicht so tief buddeln, nur so einen kleinen, schmalen Dings.
Das ist Trenching?
Genau, Microtrenching. Da hatten wir auch mal eine schöne Geschichte vor kurzem. Mhm. Und da gibt es so Unternehmen, die wirklich gezielt auch zusammen mit den Kommunen dann Glasfaser in diese Kommune ausbauen. Das geht so langsam voran.
Okay, also das werden wir nächstes Jahr
aber
auch
so
beobachten.
In Berlin oder in Köln, Hannover. Na, Köln hat ja sogar, da hat ja der örtliche Netzbetreiber angefangen, aber es ist halt viel schwieriger, da zu bauen. Ne?
Aber andererseits ist da der politische Druck wahrscheinlich ein bisschen größer, weil wenn die Leute natürlich jetzt massenhaft anfangen würden, in Städten mitzukriegen, dass sie jetzt hinter dem Land in Brandenburg hinterher
sind. Jetzt mit Vectoring, wenn die Telekom jetzt mit dem Vectoring-Ausbau anfängt und du kriegst in der Stadt irgendwie über das VDSL-Netz 100 Mbit, dann ist die Nachfrage vom Kunden erstmal nicht so groß. Ja, stimmt, und da muss tatsächlich dann sozusagen die politische Willenserklärung hin. Mhm. Die Wirtschaft hat natürlich die Nachfrage ist ja noch gar nicht da.
Lustigerweise zählt die Telekom die Vectoring-Anschlüsse unter Glasfaseranschluss.
Ja, weil sie dann halt irgendwie bis zum grauen Kasten dann auch noch mit Glas ausbauen, klar. Aber
ja, dann können wir auch ein bisschen prognostizieren, dass, also weil du sagst mit der Nachfrage, ich meine 4K-Fernseher werden jetzt so langsam vorbei, das ist ja was tatsächlich nur übers Internet so richtig sinnvoll bespielt werden kann gerade. Das heißt, da kommt ja dann vielleicht die Nachfrage.
Die Nachfrage wird kommen.
Aber wir haben kein Sportereignis nächstes Jahr.
Und beim Netzausbau ist es tatsächlich eher so, dass nicht die Nachfrage sozusagen nachgebaut wird, sondern die müssen halt erst bauen
Und
dann kann die Nachfrage befriedigt werden.
Genau, das wäre dann 2018, sind dann Olympische Spiele wahrscheinlich. Fußball muss auch sein. Weil dann nächstes Jahr 2017...
Waren die nicht abgesagt oder war da nicht irgendwas?
Ich glaube noch nicht, aber das können wir dann auch nächstes Jahr sehen.
Vielleicht gibt es demnächst Olympia-Leaks.
Ja,
nach Fußball-Leaks, Olympia-Leaks.
Hier schreibt gerade ein Zuschauer, wieder Fila, Vectoring ist meiner Meinung nach eine einzige Fehlinvestition.
Es ist eine Fehlinvestition, weil es halt wirklich nur eine Übergangstechnik ist. Und weil die Telekom auch in Regionen, wo eigentlich hätte Glasfaser jetzt schon direkt irgendwie to the home hätte ausgebaut werden können, da auch Fördergelder dafür bekommt, dass sie halt eben diese Glasfaserstrecke baut, bis zum Verteilerkasten. Und man hätte von vornherein politisch auch bestimmt sagen können, ja, nee, das machen wir jetzt nicht, um unsere kurzfristigen Breitbandziele bis 2018, weil darum geht es halt auch, zu erfüllen, sondern wir sagen, okay, Kupfer weg. Jetzt direkt bis ans Haus.
Im Endeffekt ist die Frage, ob die Diskussion nicht ganz anders geführt werden müsste. Weil es gab jetzt heute irgendwie eine interessante Nachricht aus Kanada. In Kanada hat die Regierung die Versorgung mit Internet zur Grundversorgung erklärt. Ja. Das heißt, jeder hat einen Anspruch darauf. Und dann ist die Frage, ob man den. Also die Frage gibt es ja bei allen Netzwerkinfrastrukturen. Gibt es bei der Bahn, gibt es bei den Stromkonzernen oder sowas, ob man das Netzwerk nicht von den Anbietern trennen muss. Weil das Netzwerk selber ist kein Ding, wo du jetzt wirklich sinnvoll Alternativen aufbaust. Also diese Versuche von den Stadtnetzbetreibern dann ein Alternativnetz zu legen, die sind ökonomisch, finde ich, nicht sinnvoll, weil du hast eine Infrastruktur, die teuer ist und die dann doppelt legst, bloß weil der eine nicht so will wie du und so. Das heißt, man müsste das Netz wegnehmen, eigentlich zu einer staatlichen Infrastruktur machen, komplett Glasfaser legen und dann sollen Firmen wie Telekom oder sonst was da auf dieser Infrastruktur ihre Dienste anbieten und drum konkurrieren.
Ja. Da gab es jetzt ja den Vorstoß von der Telefonica, sowas wie eine Netzgesellschaft zu bilden, wo alle ihre Netzassets sozusagen einbringen. Ich sehe nicht, dass das irgendwie Realität wird, aber 2017 kann uns ja überraschen.
Ja. Ja. Ich habe noch, weil wir, also ich habe jetzt diese ganzen negativen Sachen aufgezählt. Ich habe tatsächlich auch versucht zu gucken, ob wir nicht Sachen hatten, die irgendwie ein bisschen positiver sind. Aber ich gucke, willst du noch den Tweet vorlesen?
Ja, genau. Alva Freude hat noch zum Thema Piraten geschrieben. Über Twitter. Bei den Piraten war meiner Meinung nach ein großer Fehler, dass sie viele der typischen Anfängerfehler vollkommen öffentlich zelebriert haben.
Ja, das ist tatsächlich auch.
Und sie haben sich auch sehr öffentlichkeitswirksam immer gegenseitig zerpflückt.
Ja, aber das fand ich auch so ein bisschen, in der Anfangszeit der Piraten fand ich das von der Presse immer so ein bisschen, fast so ein bisschen bösartig. Weil, also anstatt das wirklich zu honorieren, dass die sagen, wir wollen eben nicht Hinterzimmerpolitik machen, sondern wir wollen transparent in unseren Entscheidungen sein. Und dann haben sie das gemacht und dann sind sie dafür auch immer gnadenlos vorgeführt worden, weil sie das halt nicht professionell genug gemacht haben. Und das fand ich halt auch ein bisschen
anders. Diese
ich hätte denen gerne so ein bisschen so
so einen
kleinen Hunde, junge Hunde irgendwie vorher.
Ja, haben sie ja teilweise gehabt, aber klar, sie sind mit dem Anspruch Transparenz. Transparenz war das große Schlagwort der Piraten, wenn es darum ging. Und dass sie da, und wir machen das jetzt alles transparent. Und die haben auch das nicht richtig überlegt, dass es natürlich auch irgendwo mal Sachen gibt, wo du erstmal in Ruhe drüber reden willst, bevor irgendwie so die gesamte Welt mitredet. Dass man da irgendwelche Lösungen für finden muss und irgendwie einen Kompromiss letztlich finden muss, wie zwischen Transparenz und einer Arbeit, die dann auch irgendwelche Ergebnisse hervorbringt. Und das war halt der große Fehler, dass sie da. Also das war auch
ich
wieder.
Ich finde gar nicht, dass es unbedingt ein Fehler war, sondern dass sie da auch tatsächlich an den Medien etwas gescheitert sind. Und dass, das Wahlvolk es nicht mehr gewohnt ist, so welche Dinge mitzuerleben, weil die meisten Sachen tatsächlich im Hinterzimmer passieren oder die Querulanten stumm gehalten werden. Ne? Also es ist ja schon außerordentlich, wenn Sigmar Gabriel beim SPD-Parteitag mal richtig einen um die Ohren kriegt. Das wird nicht mehr gemacht, weil man ja auch denkt, oh, wenn ich das jetzt mache, dann greifen das die Medien auf oder der politische Gegner schnappt sich das, weil die Parteien wissen meistens, wo sie nicht gut funktionieren und wo sie ihre thematischen Schwächen haben.
Ich finde es aber auch ein Fehler, wenn so Verhandlungen nicht komplett öffentlich sind, das immer gleich als Hinterzimmerpolitik und Mauschelei und so was.
Bei manchen Themen muss das natürlich erst mal im Geheimen sein und da muss nicht alles sofort diskutiert werden.
Also auch diese TTIP-Verhandlungen sind für mich ein Beispiel, wo alle Leute auf die eingeschlagen haben, oh, Geheimverhandlungen und übel und sonst was. Ich kann da so einen Vertrag nicht irgendwie so immer komplett in der Öffentlichkeit verhandeln. Da kommt jeder Aluhutträger an und hat irgendwas zu sagen oder so, wo du nicht vorankommst. Das ist ja Quatsch. Das heißt, du musst ja erstmal irgendwie eine Möglichkeit haben zu sagen, wir reden jetzt mal drüber, wie sowas funktionieren könnte. Und dann stellt man es der Öffentlichkeit vor und die entscheidet dann oder die Parlamente entscheiden.
Da muss man ja schon mal widersprechen, also ich möchte da widersprechen, weil in dem Fall ist ja tatsächlich dieses ganz krasse Gegenteil gewesen. Also, dass die Öffentlichkeit nicht alles erfahren muss, ist nachvollziehbar. Also, würde ich vollkommen zustimmen. Aber in dem Fall war ja die Sache, dass unsere Vertreter nicht alles wissen durften. Ja. Und die wählen wir ja dafür. Also, wenn der Bundestag irgendwie nur unter Überwachungskamera und ohne technische Geräte sich 100-seitige Dokumente Bundestagsabgeordnete lesen können, dann ist das eben zu stark in die andere Richtung.
Ja, das war
das ist genau,
Quatsch,
das ist klar. Tatsächlich das, womit
glaube,
man das
Problem
fördert.
Ist, dass Politik einfach viel zu sehr die totale Kontrolle über die Message haben möchte. Und dass das dann, Hinterzimmer ist nicht das Problem, wenn danach transparent irgendwie darüber debattiert wird. Aber dieses, ich glaube, der Sündenfall, der für die Politik war, als die PR-Branche sich für sie interessiert hat und Politikberatung gekommen ist.
Man könnte ja sehen, dass aber es gibt auch, es gibt noch andere Beispiele.
Weil du kommst dann aus dem Hinterzimmer und alle geben, um den Punkt zu machen, alle geben nur die gleiche Floskel von sich und keiner hat mehr irgendwie wirklich einen Standpunkt. Und das ist eine Form von Politikvermittlung, die Verdruss schafft.
Auf der anderen Seite, und das ist eine der großen Ängste, die ich habe, gibt es dann auch wieder Beispiele oder so, wo sie komplett auf den Populismus reinfallen und dann irgendwie Sachen machen, die völlig absurd sind. CETA war so ein Beispiel. Ne? Es war klar, das Europäische Parlament stimmt über CETA ab. Und dann kommt einer wie Gabriel an und diskreditiert im Prinzip das von den Wählern gewählte Gremium, das EU-Parlament, nach dem Motto, ach diese Schwarzbude oder so, das machen wir hier. Ne? Und du denkst, die graben sich doch selber die Grube, in die sie dann von der AfD geschubst werden. Und das ist irgendwie der Punkt, dass man inzwischen aus Angst vor irgendwelchen komischen Rechtspopulisten oder von irgendwelchen Spinnern.
Populisten kann man
ja, Rechts- oder Linkspopulisten, ja. Ganz egal. Die Position zurücknimmt, die man eigentlich als Demokrat oder so nicht zurücknehmen könnte. Ne? Mhm. Das geht bis dahin, dass inzwischen, also ich sage immer überspitzt oder so, ja, jetzt freuen sich irgendwie plötzlich ein paar linke Männer, weil das ja alles so gefährlich ist und man die Rechtspopulisten damit fördern würde, dass sie jetzt wieder ein bisschen rassistisch und ein bisschen sexistisch sein dürfen oder was. Also das ist doch absurd, was da läuft.
Ja. Also ich wollte ja vorhin schon mal zu den noch nicht ganz so schlimmen Themen kommen und es sind auch tatsächlich nicht so viele, weil wir sind ja jetzt auch schon ein bisschen über der Zeit. Ich habe mal geguckt, also so positiv könnte man eigentlich sehen, dass mit der IANA jetzt so ein wichtiger Teil der Netzadministration nicht mehr in US-Händen ist. Klingt immer so ein bisschen kompliziert, wenn man das so
als Positives... Obwohl die Amis das ja gar nicht schlecht gemacht haben vorher. Genau. Das ist nicht doch super eigentlich.
Ja. Also ja, sie haben sich auch weitgehend rausgehalten. Also es gab ja immer so, die haben, wenn die ICAN irgendwie gesagt hat, das machen wir so, dann... Also, ob man das jetzt wirklich
das ist auch gut sehr die ideologische Debatte.
Man kann ja vor allem auch sehen, ob das vielleicht im Nachhinein, vielleicht ist es ja nicht einer.
Ich meine, dass es so gekommen ist, liegt ja unter anderem auch, von daher muss man das in Frage stellen, ob das jetzt wirklich an sich positiv ist, liegt ja unter anderem auch daran, dass die USA auf jeden Fall verhindern wollten, dass die Internetverwaltung in die Hände der UN gerät. Mhm. Deswegen lieber die ICAN als kleineres Übel sozusagen. Weil
so wie effektiv die UN immer in großen Weltfragen ist, kann ich das verstehen. Sag mal so,
wenn man mal die ICAN bei der Arbeit gesehen hat, dann ist das inzwischen viel schlimmer als die UN. Das ist
diese ICAN-Versammlungen sind
byzantinische Strukturen, die sind irgendwie, da stehen die alle Haare zu Berge.
Ja, also ansonsten habe ich noch Rosetta hatten wir auch in der Heise Show. Das war die.
Das ist positiv.
Ja,
das war
eine schöne Geschichte. Das hat positiv noch geendet. Die haben noch was hingekriegt mit. Also das war die Kometenmission der ESA. Die haben es ja noch hingekriegt, diese Sonde auf dem Kometen zu landen. Ist vielleicht er ist sehr langsam da aufgekommen. Also sie ist gelandet und haben ja da noch sehr spannende Bilder gebracht. Und das hatten wir auch in der Heise Show. Hatten wir ja den Missionsleiter. Das war tatsächlich auch so eins der wissenschaftlichen Highlights des Jahres.
Ja, da gab es ja immer diese Diskussion, ob das wirklich ein Erfolg war, weil es nicht richtig geklappt hat und so. Aber wenn ich mir vorstelle, da läuft selbst mir irgendwie kalt den Rücken runter oder kriege ich irgendwie Tränen in die Augen. Wenn ich mir vorstelle, du fängst irgendwie vor 20 Jahren an, so ein Ding ins All zu schießen und hoffst und planst und machst und tut und dann meldet sich das wirklich nach 20 Jahren wieder und du schaffst es, das tatsächlich aus so einem kleinen Brocken dahin hinzukriegen.
Und das ohne Bruce Willis.
Genau, und das ohne Bruce Willis, genau.
Ich dachte jetzt ohne Chuck Norris.
Genau, also das war halt schon auch die andere Geschichte, weil, also vor allem, weil man jetzt ja dieses Jahr auch gesehen hat, was auch ein Misserfolg ist. Also die ESA hat ja nun auch versucht, einen Lander auf dem Mars zu landen und der ist nun direkt gecrashed und hat nicht noch 2 Tage lang gesendet. Und das zeigt ja, das zeigt den Unterschied, was. Obwohl sie auch da sagen, dass das ja der Sinn ist, von so Sonden dahin schickt, wenn man das jahrelang plant, dass man halt versucht, alles Mögliche richtig zu machen. Wenn es nicht klappt, daraus zu lernen. Fail.
Trial and error.
Genau, und fail hard, fail better.
Versuchen die Chinesen das nicht auch gerade, da was auf den Mars zu schießen? Und
auf dem Mars noch nicht. Marspläne hatten wir jetzt irgendwie sehr große Ankündigung dieses Jahr. Die Chinesen sind, glaube ich, erstmal an der Raumstation und wollen, glaube ich, erstmal zum Mond nochmal. Aber das ist so tatsächlich so die chinesische Raumfahrt. So auch wir hatten da neulich ein ausführliches Feature bei uns, sowas, was immer noch so ein bisschen überrascht, weil man das hier nicht so auf dem Schirm hat. Die NASA hat ja nun sehr gute PR-Arbeit, auch in der Sprache, die wir alle flüssig sprechen und lesen können. Und bei den Chinesen ist es oft so, dass man dann doch ein bisschen überrascht wird, was jetzt als nächstes ansteht, weil das eben dann so relativ plötzlich kommt. Das ist ja auch noch eine andere Art von Apparat, der da dahinter ist. Und da wird wahrscheinlich nächstes Jahr auch, wenn wir Sachen mitbekommen und ob die nun klappen oder nicht, aber dass noch ein Player dabei ist.
Verstehst du das so als neuen Wettlauf ins All?
Also ich sehe auch, ich sehe da auch viele Forscher auf Twitter und so, denen ich folge und sehe, dass sie das nicht so verstehen, sondern dass sie das so als gegenseitigen Ansporn verstehen und das nicht als Konkurrenz, sondern so, was die lernen und auch wenn die ESA einen Fehler macht, dann lernt jeder da draus. Und dass das, also vor allem bei diesen Sachen, wenn es darum geht, zum Mars zu fliegen oder zu Kometen, das ist noch nicht, wer weiß, wie lange es das noch alles gibt, noch nicht so militärisch sinnvoll, sondern wirklich reine Forschung. Und da sind, Forscher sind da schon viel, also haben die Grenzen schon viel länger hinter sich gelassen.
Ja, das ist ja auch eines der Überraschenden, was ich 2016 immer so gezeigt habe, jetzt unabhängig von allen Kalten Kriegs Reminiszenzen, die es in der Politik plötzlich wieder gibt, dass die Zusammenarbeit zwischen Roskosmos und NASA und ESA eigentlich ganz gut funktioniert. Also die arbeiten da zusammen, hegen da auch große Pläne. Wollen wir mal schauen, was Trump und Putin daraus machen. und ob das nicht dann doch wieder mehr militärischer wird, als es jetzt die letzten Jahre tatsächlich
war. Gehen dann zusammen Bären jagen auf Putins Datsche und...
Ja, das würde ja zumindest dafür sprechen, dass weiterhin die Zusammenarbeit klappt. Funktioniert. Genau, und bei Raumfahrt werden wir tatsächlich nächstes Jahr ein paar Sachen, also die NASA versucht ja jetzt so mehr auch auf private Anbieter umzusteigen und da werden nächstes Jahr dann die ersten Testflüge, soweit ich das habe, zumindest schon mal losgehen. Und mit Menschen soll es dann 2018 losgehen. Dass dann, und dann wäre es natürlich, sobald es wirklich viel mehr Organisationen gibt, die Menschen ins All schießen können, dann ist es ein Wettrennen wieder, aber auf eine andere Art. Einfach dann geht es vor allem um den Preis wahrscheinlich erstmal und wenn das dann irgendwann bezahlbarer ist, dann werden wir das viel öfter erleben und dann wird es vielleicht mal wieder so wie in Zeiten des Space Shuttle, als es so relativ normal war, alle paar Monate, dass Menschen ins All geflogen sind und dort für eine Weile waren und man das so richtig auch in den Nachrichten hatte, weil das, wie es jetzt mit der ISS ist, ist ja immer so sehr, also begrenzt auf, was sie dort machen und wenn die dabei sind und dass das dann einfach mehr
Die
ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen, genau. Ja. Und die China will auch eine Raumstation hinschicken. Also das heißt, da ist noch was zu erwarten. Aber würde ich jetzt auch nicht
Da kommt ja eigentlich der große Wechsel so um 2021, genau,
also, ne? Das kommt ISS noch drauf soll, an, glaube ich, noch ein bisschen länger im Einsatz. Ich glaube, bis 2024. Dann wollen sie aber vielleicht abkoppeln und sowas. Hm. Das ist auch eine Sache, die ich sagen würde, warten wir ab, wie der US-Präsident.
Was mir gerade so eingefallen ist, würdest du sagen, im Jahr 2016 wurden so einige Mars-Fantasien zurück auf den Boden geholt, also dass die ganze Debatte realistischer wurde?
Nee. Also ich würde sagen, dass jetzt erstmal die Mars-Fantasien so richtig, jeder hat sie nun gehört und die Leute denken, haben darüber nachgedacht, die nicht mit Science-Fiction aufgewachsen sind und überlegen jetzt, ob sie dahin fliegen würden oder wahrscheinlich meistens nicht. Jetzt ist zwar, SpaceX hat zwar eine Rakete verloren, aber noch geben sich sehr optimistisch und wollen bald wieder eine starten. Also noch würde ich sagen, wenn es den Boden der Realität dafür gibt, dann wird das erst eher nächstes Jahr und übernächstes Jahr, wenn die Sachen dann weiter verschoben werden müssen, wovon ich ausgehe. Die ganzen Planungen, also jetzt gibt es ja schon Sachen, die einfach zu unrealistisch waren. Genau, das wäre so, also das waren so meine Themen auch, die ich rausgesucht habe. Jetzt würde ich noch mal gucken, ob wir noch Zuschauerfragen haben, weil ansonsten sind wir tatsächlich
deutlich über unsere Sendung drüber. Es gab auf jeden Fall nochmal Kommentare zu diesem Thema, ob die Technik und die sozialen Netzwerke nicht eigentlich auch die Demokratie untergraben, auch gerade wenn aus Big Data, durch Big Data ganz viel über Menschen erfahren wird und sie dann manipuliert werden über soziale Netzwerke.
Ich glaube,
und
dass das eine zu negative Sichtweise ist. Ich glaube, im Gegenteil, wir lernen jetzt damit umgehen. Wir lernen auch die Systeme, die dahinter stehen. Wir werden lernen, damit bewusst umzugehen und dann ist es eigentlich ein Medium, was, finde ich, was Demokratie stärkt, Meinungsaustausch stärkt. Vielleicht muss man so ein bisschen aus seiner eigenen Filterbubble ab und zu mal raus und sich immer nicht nur anschreien, aber wir sind ja lernfähig.
Lass uns einen Großbuchstaben schreiben.
Ja. Ja. Ich meine, das ist ein Beispiel auch für die Hysterie, denke ich, ne, die wir am Anfang angesprochen hatten. Ich meine, es gab jetzt diesen Artikel, über, ich habe in dieser Schweizer Zeitung, ich habe die Bombe gelegt, wo angeblich dann eben Cambridge Analytica Trump zum Wahlsieg verholfen hat über Big Data Analyse, was ich hinterher dann doch als, gute Werbeveranstaltung herausgestellt hat. Das heißt, auch da muss man immer so gucken, was ist Hysterie und was ist tatsächlich Fakten und was ist da tatsächlich machbar. Ich meine, letztlich entscheidest immer noch du selbst, wo du dein Kreuzchen setzt und was du glaubst und was du nicht glaubst und was du liest im Internet. Filterblasen gibt es deswegen, weil die Leute natürlich mit den sozialen Medien noch nicht so umgehen können, wie sie es vielleicht müssten. Aber genau dieser Lernprozess ist ja im Gange. Von daher bin ich da nicht so pessimistisch. Ich bin da eher pessimistisch, dass die Leute, die es besser wissen könnten, drauf reinfallen und dann eben die Grundwerte in Frage stellen. Mhm. Das ist eher, also das. Die Verantwortlichen oder diejenigen, die eigentlich für die positive Seite einer offenen Gesellschaft stehen, plötzlich die offene Gesellschaft zurückdrehen, weil sie meinen, wenn man zu viel Offenheit fordert, diejenigen, die alles zumachen wollen. Und das ist Quatsch. Und das ist eher das Problem, sehe ich, dass ich das sehe.
Genau. Ja, da sind natürlich auch die Medien, also wir verantwortlich, dass wir eben zu denen gehören, die die Fakten von den Nicht-Fakten trennen und das ordentlich vermitteln und eben nicht dem Impuls nachgeben, dann irgendwie uns in irgendwelche Filterbubble-Spiralen mit reinzudrehen. Und das ist das, was ich mir auch für 2017 wünsche, dass also die Medien ein bisschen weniger an dieser Hysteriespirale mitdrehen und nicht immer alles sofort skandalisieren, was irgendwo passiert.
Genau, und bei den Filterblasen würde ich sagen, da ist auch also ein positiver Aspekt, ist, dass jetzt eine Diskussion drüber gibt und jeder sich, also auch Leute, die das vielleicht vorher nicht im Blick hatten, bewusst werden, wie das technisch funktioniert, warum das überhaupt passiert. Also jetzt spezifisch auf Facebook, dass man nun bestimmte immer nur gleiche Meinung hört und liest, ist ja kein neues Phänomen, aber dass Facebook das nun unterstützt und dass Leute aus allen Richtungen sich das bewusster angucken, was sie auf Facebook liken, damit sie es sehen und überall anders einfach über den Tellerrand schauen. Und das muss man selbst machen. Das können wir nicht auf Facebook schieben. Und genau damit, okay, das ist doch ein super schönes Schlusswort noch aus von YouTube. Eine positive Nachricht zum Jahr 2016. Fehler wurden gemacht und wurden als solche erkannt. Das haben wir hiermit versucht zu machen. Und wir hoffen, dass wir nächstes Jahr weniger machen und die wiedererkennen.
Aber wir können ja vielleicht noch mal eines aufklären. Ja. In der 42. Sendung, die wir jetzt angeblich haben, zum Schluss des Jahres. Frau Malzahn wünscht schon mal gute Weihnachten. Frau Malzahn ist die Katze, die hier immer wieder steht. Und das ist das Maskottchen der Sendung. Nur, damit alle Fragen endgültig beantwortet sind. Genau,
die per Mail manchmal danach fragen, ob man so eine Katze haben kann. Dieses Foto von Frau Malzahn gibt es öffentlich im Internet, also über dein Google-Plus-Profil abrufbar. Das müsst ihr einfach nur auf Pappe kleben und dann so einen kleinen Ständer da dran bauen und fertig.
Ist ganz einfach.
Ja.
Und damit diesen Worten wünschen...
Das ist Open Source.
Wir kriegen das Video-Tutorial.
Genau, das kommt nächstes Jahr. Wünschen wir euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch bis zur nächsten Sendung dann in der ersten Woche 2017.
Alles wird gut.
Tschüss.
Alles gut.